Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno. Gut 8 Wochen noch bis zum 3. November. An diesem Tag wählt Amerika einen neuen Präsidenten. Und eigentlich wollte ich in dieser Folge von 8 Milliarden über die Stadt Kenosha sprechen. In den letzten Tagen, nicht zuletzt wegen Rassenunruhen, fast täglich in den Schlagzeilen. Und ich werde über Kenosha sprechen, allerdings nicht nur. Denn als ich meinen Spiegelkollegen, unseren US-Korrespondenten Ralf Neukirch, anrief, um über die aktuelle Lage in den USA zu sprechen, sagte er irgendwann das hier.
Ich bin mir relativ sicher, wenn Trump eine Wahlniederlage nicht anerkennen sollte, dass es dann hier explodiert, die Gewalt. Ob das dann Bürgerkrieg ist, weiß ich nicht. Und wie sich das entwickelt, kann ich nicht sagen. Aber ich halte das nicht alles für alarmistisches Geschwätz, sondern für eine Möglichkeit, die man ernsthaft in Erwägung ziehen muss. Thank you, Lord, for giving me another Trump day. I
said, thank you, Lord, I'm living in another Trump day. Also nochmal, unser Kollege Ralf Neukirch, der seit Monaten kreuz und quer durch die USA reist und wahrlich nicht für übertriebene Aufgeregtheit in der Redaktion bekannt ist, hält in den nächsten Monaten ein Explodieren der Gewalt in den USA für möglich. Und ja, er wird das Wort Bürgerkrieg benutzen. Mehrmals. Darum geht es heute in 8 Milliarden und wie gesagt, ganz am Anfang stand ein Vorfall in Kenosha, einer Stadt im US-Bundesstaat Wisconsin, am 23. August 2020 passierte dort das.
Disturbing video. Black man walking away from police.
Then at least 7 shots.
They shot him 7 times.
Now, this man was named by Wisconsin's governor last night as 29-year-old Jacob Blake. Blake's 3 sons were in that SUV.
In Kenosha ist ein Schwarzer, Jacob Blake, von einem Polizisten 7-mal in den Rücken geschossen worden. Die genauen Umstände sind bis heute noch nicht ganz geklärt. Also die Polizei, es waren mehrere Polizisten, wollten mit Jacob Blake sprechen. Und es gibt nur ein Video, auf dem sieht man, wie Blake und die Polizei diskutieren und wie Blake dann zu seinem Auto geht, die Tür aufmacht. Was später festgestellt worden ist, dass auf der Fahrerseite auf dem Boden des Wagens ein Messer lag. Und die Frage ist jetzt eben, wollte Blake dieses Messer nehmen und fühlte der Polizist sich dadurch bedroht. Auf den Videos sieht es jetzt nicht so aus, aber das ist natürlich auch eine Perspektive, von der aus das schwer zu entscheiden ist. Oder war das eine Überreaktion? War das wieder so dieses typische, wenn es ein Schwarzer ist, dann schießt ein Polizist eben schneller. Also diese ganze Debatte, die hier seit Jahren, aber besonders aktuell eben nochmal seit Mai nach Minneapolis hochgekocht ist, die ist dadurch wieder neu entflammt worden.
Das kann man so sagen. Es gab wieder Proteste. Die NBA zum Beispiel, die US-Basketballliga, streikte.
Moments ago, the NBA players have made a decision to boycott all playoff games today in protest of the Jacob Blake shooting.
Im Sportfernsehen, das sich traditionell aus politischen Debatten raushält, fragte sich NBA-Legende Charles Barkley.
I don't understand if you got 3 cops, how it get to that point where you shoot a guy in the back 7 times.
Und während das Land über Polizeigewalt debattierte, füllten sich in Kenosha die Straßen mit Demonstranten.
Outrage igniting in Kenosha.
Und später folgte die Gewalt.
Breaking news, a very dangerous situation in Kenosha, Wisconsin.
Zu schweren Ausschreitungen gekommen.
Polizei, Demonstranten und bewaffnete Bürgerwehren.
A city on fire. Rioters are smashing traffic lights, storming businesses, looting.
Also ich bin erst unmittelbar nach dieser schlimmsten Nacht in Kenosha angekommen. Ich habe also diese Nacht nicht mitbekommen, ich habe nur die Folgen gesehen. Und die Folgen sind wirklich ziemlich schlimm. Also da sind ganze Straßenzüge verwüstet worden, es sind viele Gebäude abgebrannt. Man konnte auch 12 Stunden später noch diesen Rauchgeruch riechen, der in der Luft lag. Also die Zerstörungen, die sind schon übel und die Geschäfte, die in Mitleidenschaft gezogen worden sind, das sind welche, die haben jetzt mit dem Anlass überhaupt nichts zu tun. Es ist ein Möbelhändler, der ist ausgebrannt worden. Ein Matratzengeschäft. Ich habe in meinem Hotel, das war eine ganz beeindruckende Begegnung, einen Schwarzen getroffen, der kam aus seinem Zimmer in Badeschlappen und im Bademantel und hatte offensichtlich Gesprächsbedarf. Und mit dem habe ich dann geredet. Der erzählte, er hat über einem Laden gewohnt, den die abgefackelt haben. Und der ist an dem Abend noch mitgegangen mit den Demonstranten, ist dann nach Hause gegangen. 2 Stunden später haben die den Laden unter ihm abgefackelt und seine Wohnung gleich mit. Deswegen musste der ins Hotel umziehen. Also diese Gewalt und diese Zerstörung, die es auch in anderen Städten gegeben hat, man mag das alles verständlich finden. Ehrlich gesagt, ich habe da nicht allzu viel Verständnis für. Ich finde, die ist ziemlich sinnlos. Die richtet sich auch gegen Objekte, die mit der Ursache dieser Polizeigewalt überhaupt nichts zu tun haben. Ich kann es ja noch verstehen, wenn man wie in Minneapolis eine Polizeistation anzündet. Nicht, dass ich es richtig finde, aber das ist noch eine Art von Wut, die sich gegen ein Objekt richtet, was irgendwas mit dem Thema dieser Demonstrationen zu tun hat. Aber einen Möbelladen abzubrennen oder wie auch geschehen ist, so ein Jugendzentrum für Kinder von Native Americans anzuzünden, da fehlt mir ehrlich gesagt jedes Verständnis für. Und das war eben in Kenosha auch so und das war schon ziemlich heftig.
Ralf, du fährst also nach Kenosha, um eine Geschichte zu machen und stellst fest, eigentlich sollte ich etwas ganz anderes machen, eine andere Geschichte aufschreiben, die ich schon vorher angefangen hatte zu recherchieren, nämlich eine Geschichte über bewaffnete Bürgerwehren.
Ja, die passt aber ganz gut zu Kenosha, finde ich, weil was in Kenosha ja passiert ist, ist, dass am nächsten Tag im Grunde so eine Art Bürgerwehr aufmarschiert ist. Da sind dann bewaffnete Bürger, teilweise auch gar nicht aus der Stadt, sondern aus Illinois, was nicht weit entfernt ist, gekommen, haben sich mit Pistolen und Gewehren dahingestellt und haben gesagt, wir beschützen jetzt hier mal Geschäfte. Die sind nicht gerufen worden, die haben das selbst in die Hand genommen.
Der Sheriff von Kenosha spricht gegenüber US-Medien von rechten Milizen. In der Nacht auf Mittwoch eskaliert die Lage. Oh, we got a gun, baby.
Oh, they shoot. Dabei ist es dann eben auch zu diesem tragischen Vorfall gekommen, dass ein 17-Jähriger 2 Demonstranten erschossen und einen weiteren schwer verletzt hat.
Mehrere Amateurvideos zeigen einen jungen Mann mit einem Gewehr, der von Demonstranten verfolgt wird. Mehrfach fallen Schüsse.
The sheriff used the word militia to describe some of the people who may have been involved in last night's shooting.
Kenosha ist ziemlich emblematisch für das, was hier gerade in den USA passiert, nämlich dass sich diese Gewalt auf diesen Demonstrationen und die Gegengewalt, dass sich das im Moment gerade in sehr bedenklicher Weise hochschaukelt. Und ich habe die große Sorge, dass die Toten von Kenosha nicht die letzten gewesen sind. Einige Tage später hat es in Portland ja dann weiteren Toten gegeben. Da ist das Mitglied einer rechten Miliz erschossen worden. Man weiß bis heute nicht ganz genau von wem.
Okay, du heftest dich also an diese Bürgerwehrgeschichte. Was hast du konkret gemacht?
Ich habe mich getroffen mit verschiedenen Menschen, die solchen Bürgerwehren angehören. Dem Führer einer Bürgerwehr in Idaho, der nationale Bekanntheit erlangt hat vor 5 Jahren. Da gab es eine berühmte Auseinandersetzung zwischen so einer Rancher-Familie, die Bundys hießen die, und der Bundesregierung in Washington, weil diese Bundys der Meinung waren, die Regierung hat kein Recht, überhaupt in größerem Umfang Land zu besitzen in den USA. Und die haben ihre Rinder, das waren ziemlich viele, auf Weideland grasen lassen, das eigentlich der Bundesregierung gehört, und wollten dafür aber nicht zahlen. Darüber ist es zur bewaffneten Auseinandersetzung gekommen und dieser Mann, Eric Parker, mit dem ich gesprochen habe, der ist eben dann dahin gefahren und da gibt es ein ganz berühmtes Bild, wo er auf so einer Brücke liegt und mit seinem Gewehr auf Polizisten schießt. Der Mann, der kandidiert jetzt mittlerweile für den Senat, für die Republikaner in Idaho, und der hat eine Bürgerwehr von ungefähr 2500 Mann, was sehr viel ist in dem Staat, und der spielt jetzt einfach politisch eine Rolle. Das ist eine der Figuren, mit denen ich mich getroffen habe. Dann habe ich mich noch mit jemandem unterhalten, der eine neue Bürgerwehr gegründet hat, American Wolf, und der an der Westküste unterwegs ist und sich in Portland und in Olympia, in Washington, in so Auseinandersetzungen mit eingemischt hat, mit linken Demonstranten, ein glühender Trump-Anhänger. Und dann habe ich mich noch mit jemandem getroffen, der, finde ich, so eine ganz besonders bedrohliche Entwicklung personifiziert, nämlich mit dem republikanischen Gouverneurskandidaten in Washington State, der also gegen den amtierenden demokratischen Gouverneur antritt. Und das ist ein Polizeibeamter, der vor 2 Jahren gesagt hat, als die Waffengesetze verschärft worden sind, mache ich nicht. Also damals hat man in Washington das Mindestalter für den Erwerb von halbautomatischen Waffen von 18 auf 21 hochgesetzt. Und dieser Sheriff hat gesagt, das ist verfassungswidrig, geht gegen die Bürgerrechte. Mich interessiert nicht, was der Wortlaut des Gesetzes ist, sondern was der Geist der Verfassung ist. Also in meinem Zuständigkeitsbereich werde ich dieses Gesetz nicht durchsetzen.
His name is Loren Culp. Culp made national headlines in 2018 when he refused to enforce a voter-approved gun safety initiative.
Said that 18 to 21-year-olds couldn't buy a semi-automatic rifle.
Der gute Mann also, ein Polizist, sagt, ist mir völlig egal, dass die Bürger entschieden haben, dass unter 21-Jährige keine halbautomatischen Waffen kaufen sollten. Ich als Polizeichef finde, das Gesetz gilt hier nicht. Und jetzt sagt er, ich gehe in die Politik. Stehen solche Leute wirklich in der Mitte des politischen Spektrums, Ralf?
Sie sind jedenfalls nicht mehr so weit von der Mitte entfernt, wie sie früher waren. Früher war das Idee der Milizen ja in der Regel, deswegen gab es unter demokratischen Präsidenten auch immer mehr Milizen als unter republikanischen. Die Regierung in Washington, die will unsere Bürgerrechte beschneiden. Und Bürgerrechte beschneiden war immer so eine Chiffre für, die wollen schärfere Waffengesetze. Und die meisten Milizen, die sich gegründet haben, haben sich auch aus Protest gegen schärfere Waffengesetze gegründet. Das waren aber immer im Grunde Vereinigungen, die sich als Anti-Regierung verstanden haben. Und das hat sich unter Donald Trump total gedreht. Die gleichen Milizen, die sind jetzt nicht mehr Anti-Regierung, sondern die sind pro-Trump und die sind Anti-Opposition. Das heißt, sie ziehen im Grunde in solche Auseinandersetzungen auf der Seite der Regierung. Und das ist deswegen auch besonders gefährlich, weil Trump das ermuntert, weil er ja auch die Gewalt ermuntert. Zum Beispiel bei diesen ganzen teilweise bewaffneten Demonstrationen in Michigan oder in Wisconsin oder in Texas während dieses Shutdowns, während der Corona-Krise, wo Geschäftsinhaber dann gesagt haben, das interessiert mich nicht, ich mache meinen Laden trotzdem auf und dann von bewaffneten Milizen geschützt worden sind. Da hat Trump das ja immer wieder mit seinen Tweets befeuert, hat dann geschrieben, befreit Michigan, befreit Minnesota, befreit Wisconsin. Das heißt, die Leute fühlen sich jetzt anders als früher von dem Präsidenten nicht gebremst, sondern ermuntert. Und die große Sorge ist eben, was passiert, wenn nach der Wahl Trump knapp verliert und sagt, die Wahl war gefälscht, ich bleibe Präsident und es kommt dann zu Unruhen. Und er hat dann quasi so eine Schattenarmee, die er jederzeit mobilisieren kann. Das war das, was mich sehr interessiert hat.
Ganz ehrlich, ich würde ja jetzt gern sagen, dass das nach Verschwörungstheorie klingt. Nur leider hat Trump ja mehrmals gesagt, dass er eine Wahl möglicherweise je nach Ausgang nicht anerkennt.
Ich wollte gerade sagen, der Unterschied zur Verschwörungstheorie ist ja, es liegt ja alles offen da. Also Trump ist ja mehrfach gefragt worden, ob er die Wahl anerkennen würde und er hat nie Ja gesagt. Er hat immer gesagt, wüsste er noch nicht, muss er mal gucken. Und er, von ihm stammt ja die Aussage, dass die Wahl im November die ungenaueste und betrügerischste der Geschichte sein würde. Das waren seine Worte.
What will happen in November? It's a mess. This election will be the most rigged election in history.
Just make sure your vote gets counted. Make sure, because the only way we're going to lose this election is if the election is rigged. Remember that. It's the only way we're going to lose this election.
Also von daher, das hat mit Verschwörungstheorie, glaube ich, wenig zu tun. Es gibt Ich kenne wenig seriöse Leute in Washington und anderswo, die glauben, wenn Trump die Wahl verliert, dass er dann, wie das früher üblich war, seine Wahlniederlage anerkennt. Sondern alle gehen davon aus, dass er sagen wird, das war Betrug.
Is the president saying, if he doesn't win this election, that he will not accept the results unless he wins?
The president has always said, he'll see what happens.
What would he do if he loses?
I think we should be very worried about that.
Miles Taylor, ein ehemaliger ranghoher Mitarbeiter in der Heimatschutzbehörde der USA, der regelmäßig Donald Trump über mögliche Gefahren im Oval Office informierte, sagte bei CNN, dass Trump im Falle einer Niederlage an der Macht festhalten wolle und man mit Unruhen durchaus rechnen könnte.
Donald Trump will fight viciously and vigorously to make sure that he doesn't lose this election. But I don't just mean up and until November 3rd. I mean after November 3rd. We are now in a moment where there is a predictable level of civil unrest in our country that we've not yet seen. We experienced a summer of civil unrest. But now, because of the president's actions, we may well experience a fall and winter of civil unrest like we've never seen.
Ralf, was haben denn deine Bürgerwehren zu dieser Situation gesagt? die werden ja nicht offen über einen Bürgerkrieg geredet haben.
Also die haben in der Tat nicht ganz offen darüber geredet, aber dieser eine Milizenführer aus Idaho, der für den Senat kandidiert, der hat gesagt, er glaubt, dass sich diese Entwicklung jetzt immer weiter hochschaukeln wird und im November dann ganz schlimm werden wird. Und er rechnet damit, dass sie in Amerika Zustände wie früher in Nordirland bekommen werden. Also im Grunde, die reden ganz offen über Bürgerkrieg. Man kann das für alarmistisch halten, aber diese Bürgerkriegsszenarien, die sind mittlerweile bis weit in die liberale Presse zu lesen. Also die Washington Post hatte da neulich einen Artikel darüber, ob das eine reale Option ist. Es gibt mittlerweile Geschichtsprofessoren, die das für möglich halten, Extremismusforscher.
A man by the name of Mark Villalta. He said, nothing less than a civil war would happen if Trump's not reelected. I don't believe in violence, but I'll do what I gotta do. And as he said that, according to the New York Times, the man put his hand on his handgun.
If the Democrats are successful in removing the president from office, I'm afraid it will cause a civil war-like fracture in this nation from which this country will never heal.
If he loses the election, he is going to call upon his supporters for violence.
Ich würde jetzt nicht sagen, das ist hier Konsens, dass die USA bald in den Bürgerkrieg abrutschen, aber interessant ist immerhin, dass laut einer Umfrage ein Drittel aller Amerikaner glauben, dass es in den nächsten 5 Jahren einen Bürgerkrieg in ihrem Land geben wird. Und das zeigt natürlich, wie die Stimmung hier ist. Man darf sich den Bürgerkrieg natürlich nicht so vorstellen wie den letzten Bürgerkrieg, dass da zwei reguläre Armeen sich gegenüberstehen. Aber der Bürgerkrieg wäre im Grunde eine exponentielle Verschärfung der Situation, die es ja jetzt schon gibt, dass nämlich in den großen Städten vor allem bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen diesen Milizen und Trump-Anhängern auf der einen und linken Gruppen und Anhängern der Demokraten auf der anderen Seite stattfinden. Wobei man eben sagen muss, ich nenne es jetzt mal, dass das rechte Lager, was Bewaffnung angeht, was militärische Ausbildung angeht, was Vorbereitung auf diese Art von Konflikt angeht, viel weiter ist als das Linke. Da gibt es zwar auch einige bewaffnete Gruppen, aber deutlich weniger. Und das meiste, was an Waffengewalt in den letzten Monaten in diesem Land passiert ist, ist von rechten Gruppen ausgegangen. Aber das ist das Szenario. Und wie die entscheidende Frage wird dann eben sein, wie sich die Polizei verhält. Und wenn ich mir da diesen Polizeichef aus Washington angucke, mit dem ich da gesprochen habe, scheint mir das sehr offen zu sein, ob die dann unbedingt auf Seiten der Demokraten sein werden.
Nun hat man sich ja gefragt, was würde Donald Trump für ein Wahlkampfthema wählen? Vor 4 Jahren waren es die Mexikaner und die Mauer, die er bauen wollte. Vor 2 Jahren waren es bei den Midterms die Migrantenkarawanen. Und jetzt scheint das Thema Recht und Ordnung zu sein.
Law and Order ist sein Thema, das hat man ja auch gesehen. Er ist ja auch in Kenosha gewesen und sich mit Polizisten getroffen, hat sich mit Geschäftsleuten getroffen, aber eben nicht mit zum Beispiel den Angehörigen des Schwarzen, der da 7-mal in den Rücken geschossen worden ist. Also Law and Order, das war auf dem Parteitag der Republikaner, der ja in der vergangenen Woche war, ganz deutlich zu sehen. Das ist das entscheidende Thema, auf das Trump setzt. Und seine bisherige Kommunikationschefin Kellyanne Conway, die hat das ganz offen gesagt. Je mehr Chaos und je mehr Unruhe in den Städten herrscht, desto besser ist das für uns, weil dann die Entscheidung zwischen Law and Order und Chaos ist.
That the more chaos and anarchy and vandalism and violence reigns, the better it is for the very clear choice on who's best on public safety and law and order.
I am your president of law and order.
Natürlich hat sich auch Joe Biden, der demokratische Herausforderer von Donald Trump, zum Thema Gewalt geäußert und sie verurteilt.
I want to make it absolutely clear, something very clear about all of this. Rioting is not protesting. Looting is not protesting. Setting fires is not protesting. None of this is protesting. It's lawlessness, plain and simple. And those who do it should be prosecuted.
Nun ja, man könnte ja argumentieren, die Gewalt findet zu einer Zeit statt, in der Donald Trump Präsident ist. Warum sollte man also im November für ihn stimmen, damit er dann die Gewalt in den Griff kriegt?
Gut, Trump hat ja mit argumentativen Widersprüchen wenig Probleme. Also dessen Strategie ist ja, ich stelle Biden als den Vertreter derer dar, die dagegen Rassismus und Polizeigewalt demonstrieren, was Biden ja in gewisser Weise auch ist. Dass er dabei diese Gewalt verurteilt, das kriegt sowieso keiner mit. was ehrlich gesagt bisher auch so ein bisschen stimmt. Das Biden sagt das, aber es dringt nicht durch. Und ich bin dann eben der, der sagt, also so geht's nicht, Leute, ihr könnt jetzt hier nicht unsere Städte abfackeln. Und Biden versucht ja jetzt auch auf diesen Widerspruch hinzuweisen. Er sagt ja auch, glaubt wirklich jemand, wenn Trump weiter Präsident bleibt, dass wir dann weniger Gewalt haben. Aber ich habe den Eindruck, er muss da wirklich viel stärker und viel, viel eindrücklicher auf diesen Widerspruch hinweisen, weil eins muss man Trump lassen. Biden hat bisher in seinem Hobbykeller in Delaware gesessen und seine Ansprache gehalten. Trump ist jeden Tag woanders und redet. Also das ist eine andere Art von Kampagne, die der führt. Das ist deutlich kraftvoller als das, was Biden bisher gemacht hat. Und diese Strategie von Biden, ich lasse den Trump mal reden, der wird sich schon selbst zerstören, die ist jetzt an ihre Grenzen gekommen. Und das sehen die Demokraten aber auch. Und dann wird man sehen, wie sich das entwickelt. Aber ich halte diese Strategie von Trump nicht für aussichtslos. Biden hat ja auch das Problem, dass er zwei Lager befrieden muss. Zum einen das extreme linke Lager in seiner eigenen Partei, die irgendwie finden, wir brauchen jetzt nicht über Gewalt gegen Gebäude reden, lass uns über Polizeigewalt reden. Und zum anderen aber dann eben diese weißen Wechselwähler in der Mitte, in den Vororten, die so ein bisschen angewidert von Trump sind, aber noch nicht ganz sicher sind, ob sie sich bei den Demokraten wirklich wohlfühlen. Und das ist natürlich ein sehr schwieriger Spagat.
Ralf, mich lässt nicht los, was du gesagt hast. Du bist ja nun wirklich nicht der Einzige, der glaubt, dass diese US-Regierung alles tun würde, um an der Macht zu bleiben.
This administration has shown it will tear our democracy down, if that's what it takes for them to win.
Das war der ehemalige US-Präsident Barack Obama. Also nochmal, Ralf, ist eine Art Bürgerkrieg oder zumindest sind starke Unruhen in den USA in den nächsten Monaten wirklich so realistisch als Szenario?
Also ich habe tatsächlich das Gefühl, das ungute Gefühl, dass die Gewalt hier zunehmen wird. Also man merkt auch, wie Kenosha und Portland so einen gewissen Teil dieser rechten Szene radikalisiert. Das sieht man in den sozialen Netzwerken, das sieht man, wie die jetzt reden. Und das wird, glaube ich, nicht folgenlos bleiben. Und ich war ja in Portland, ich war in Atlanta, als da rechte und linke Gruppen aufeinander getroffen sind. Da ist eine unfassbare Aggressivität. Und anders als bei uns sind die eben dann auch noch bewaffnet. Und ich bin mir relativ sicher, wenn Trump die Wahl wirklich nicht eine Wahlniederlage nicht anerkennen sollte, dass es dann hier explodiert, die Gewalt. Ob das dann Bürgerkrieg ist, weiß ich nicht. Und wie sich das entwickelt, kann ich nicht sagen. Aber ich halte das nicht alles für alarmistisches Geschwätz, sondern für eine Möglichkeit, die man ernsthaft in Erwägung zieht.
They say, I have the most loyal people. Did you ever see that? Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay?
Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno. Ich bedanke mich bei meinem Kollegen Ralf Neukirch für die erbaulichen Aussichten, dass in den USA ein Bürgerkrieg nicht ausgeschlossen ist. Und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Alle Spiegel-Podcasts hören Sie auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcast und den üblichen Podcast-Apps. Dort finden Sie auch unseren Innenpolitik-Podcast Stimmenfang jeden Donnerstag neu. Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund.